Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Tobias Ginzburg ist heute mein Gast. Er ist Autor und Dramaturg und mit Büchern über Reichsbürger und radikale Antifeministen auf den Bestsellerlisten. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Dumme Entscheidungen führen zu guten Geschichten. Das soll ein Lebensmotto von Ihnen sein. Was waren denn Ihre dümmsten Entscheidungen?
Schon allein die Wahl meines Jobs. Manche Leute sagen, das sei jetzt irgendwie aufklärerisch oder mutig. Man kann das aber, glaube ich, auch ganz gut als sackblöd klassifizieren.
Warum?
Die Geschichten sind sehr gut, die dabei rauskommen.
Mhm. Sie meinen damit, das sind so krasse Themen, mit denen Sie sich beschäftigen? Oder?
Ja, seit 13 Jahren kraxel ich freiwillig so an den menschlichen Abgründen herum. Treffe mich mit Menschen, mit denen man sich beileibe nicht treffen sollte. Antidemokraten, Extremisten, Antisemiten, Islamisten, Faschisten. Und darüber schreibe ich Bücher. Das habe ich zu meinem Lebensinhalt gemacht. Das ist dazu geworden, nach und nach.
Warum das so ist und wie sich Tobias Ginzburg inkognito in rechten Männerbünden bewegt, darum geht's in dieser Stunde. Schon für sein erstes Buch, Die Reise ins Reich hieß das, hat sich Tobias Ginzburg in Zirkeln von Rechtsextremisten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern bewegt. Aber ist ihm aufgefallen, wie massiv frauenfeindlich es in diesen Gruppen zugeht. Stoff für ein weiteres Buch, Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Beim ersten Buch war er inkognito immer tiefer in rechte und rechtsextremen Netzwerke eingedrungen. Diesmal ist mein Eindruck, hat sich der Radius von rechts außen eher in Richtung bürgerliche Mitte erweitert. Herr Ginzburg, in was für Kreisen waren Sie diesmal unterwegs?
Weiß ich gar nicht, ob es erst bei diesem Buch der Fall war. Mhm. Mir geht es eigentlich immer darum, dass es so diese Vorstellung gibt, ja, es gibt irgendwie die Faschisten, die Antidemokraten, das sind die Unanständigen, die sind da drüben und hier sind wir, die Anständigen. Die Bürgerlichen oder die Linken oder die Aufgeklärten, wie auch immer. Und dazwischen sei irgendwie so eine Grenze, so eine rote Linie. Und die gibt's halt nicht. Und seitdem ich das mache, was ich mache, ja, nebenbei auch diese Vorstellung, dass dieser Frauenhass und diese Hypermännlichkeit, wir müssen die stärksten Babos der Welt sein und dieses Versprechen von Macht auf der Zunge schmecken, das hatte ich nicht erst beim letzten Buch, das hatte ich ganz am Anfang, als ich vor 13 Jahren angefangen habe, überhaupt undercover zu recherchieren.
Mhm. Dann beschreiben Sie doch nochmal, wo Sie jetzt unterwegs waren.
Breit, nicht? Also sozusagen die Frage war, wieso richten sich Angriffe auf Demokratie und Pluralismus so oft und so erfolgreich zuerst gegen die Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten? Ja, eine Vorstellung, die zentral ist für rechtsextremes Denken. Was funktioniert da eigentlich? Und dafür musste ich mir halt nicht nur irgendwelche neurechten Netzwerke angucken oder die Alt-Right in den USA, da wo eben diese Vorstellung richtig groß wurde, wir müssen uns gegen Feminismus, Verweiblichung und sowas zur Wehr setzen und wieder harte Männer werden, sondern es ist halt eine Vorstellung, die mit dem globalen Rechtsruck seit 10 Jahren salonfähig ist. Mhm. Das lesen wir in großen Tageszeitungen, das hören wir aus den Mündern von Politikern in Parlamenten oder Staatschefs, ja, von Putin die ganze Zeit.
Aus welchen Mündern haben Sie es gehört?
Ich wollte mir halt anschauen, was den Reiz davon ausmacht, nicht? Also, warum lässt man sich auf dieses Narrativ ein? Warum verführt das so viele Menschen da reinzukommen in geschlossene Ideologien? Deswegen war ich dann sowohl bei so bürgerlichen maskulistischen Gruppen. Maskulisten, ja. Nichts Neues, seit es den Feminismus gibt, gibt es auch den Antifeminismus. Als Frauen sagten, wir wollen Rechte, gab es Männer. Wir auch. Und da gibt es halt jetzt größere Gruppen von vor allem weißen, vor allem heterosexuellen Männern, die glauben, sie seien die tatsächlich diskriminierte demografische Gruppe in der Gesellschaft oder auf der ganzen Welt.
Wo haben Sie die getroffen?
Das war...
Wo sind die unterwegs, die Maskulisten?
Größtenteils im Internet. Nicht? Also wer als Frau vielleicht ein bisschen zu lange auf Twitter ist, hat bestimmt mal Kontakt mit solchen Herrschaften gefunden. Ich kann so Internetrecherche nicht ganz gut. Ich will die Leute immer in Realitas-Treffen. Das heißt, ich war da auf verschiedenen Treffen von Gruppierungen. Sei das jetzt eine FDP-Männerrechtsgruppe, die sich in einer Jugendherberge trifft auf eine Klausur. Sei das ein jährlicher Kongress, der dann in einem natürlich Bratwurst-Restaurant in Nürnberg tagt. Ja, diese Menschen, die man da trifft, ne, Antifeminismus ist ja um Gottes Willen nicht per se rechts. Das findet sich in der ganzen Gesellschaft. Das hat keine politische Heimat. Aber es liegt eben eine politische Heimat nahe. Und in diesen Gesprächen wollte ich halt heraushören, warum diese Ängste da sind und warum diese Furcht um die echten und vermeintlichen Privilegien von Männern halt so eine Offenheit bringt zu antidemokratischen, zu rechten Ideen.
Antifeminismus klingt fast noch harmlos. Im Buch schreiben Sie vom Hass auf Frauen. Hm? Wie zeigt der sich konkret?
Weiß ich nicht. Nee, Antifeminismus klingt harmlos, ist aber nicht harmlos. Mhm. Antifeminismus interessiert mich ja auch wirklich eben in diesem Zusammenspiel, nicht? Also warum ist das so ein zentrales Moment von antipluralistischen, faschistischen, extremen Bewegungen.
Ja? Wie zeigt sich dieser Antifeminismus?
Das zeigt sich in erster Linie in einem extrem geschlossenen Feindbild. Ne? Also diese Vorstellung, wir leben in einer Welt, wo ich nicht als Mann nicht das erreiche, was mir das Patriarchat verspricht. Ne? Dieses Versprechen, irgendwann bin ich auch ganz oben und dann darf ich auch nach unten treten. Das ist so diese Hoffnung. Irgendwann muss doch dieses Versprechen, das, was mir diese Gesellschaft, dieses kapitalistische System nahelegt, das muss doch funktionieren. Mhm. Und jetzt funktioniert das nicht und plötzlich habe ich eine ganz einfache Erklärung. Grund dafür, das ist der Feminismus. Grund dafür ist, dass es jetzt irgendwelche Frauenquoten geben soll, dass mir die Sprache weggenommen wird, dass ich plötzlich die Öffentlichkeit teilen muss mit anderen Gruppierungen, mit Frauen.
Hätten Sie diese Recherchen als Frau auch machen können? Hätte ich die machen können? Wäre ich da hingekommen, wo Sie reingekommen sind?
Noch einmal, ist eine sehr, sehr breite Recherche. Und es gibt Gruppierungen, da kommt man auch als Frau rein. Ja? De facto in so organisierten Neonazi-Zirkeln, klar, als Frau sehr viel gefährlicher. Aber durchaus, da gibt es Frauen, die durchaus auch Führungsrollen haben. Da gibt es das Bild von der Walküre oder so etwas. Nein, aber ganz grundsätzlich, das, was ich mache, kann ich de facto machen, weil ich dieses seltsame Privileg habe, ein Mann zu sein, weiß zu sein, ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich, als Jude kann ich mich ganz gut assimilieren. Das ist so die Möglichkeit, dass man da reinkommt.
Sie haben das schon angedeutet, der Frauenhass paart sich oft mit Homophobie, mit Antisemitismus, also radikale Haltungen, die Sie betonen, dass gerade als jüdischen Mann, könnte ich mir vorstellen, stärker verunsichern und angreifen als die Frauenfeindlichkeit, einfach weil Sie ein Mann sind, weil Sie Jude sind. Warum interessieren Sie sich ausgerechnet für das Frauenthema?
Ich weiß noch nicht mal, ob es so ein Frauenthema ist. Ich interessiere mich dafür, wie so Menschen in Glaubenssätze einkaufen, die so ekelhaft sind, die so gefährlich sind. Warum Menschen in Welten eintauchen, die albtraumhaft sind. Das sind Leute, die wachen auf und glauben, sind im Krieg und sie gehen ins Bett und sie glauben das immer noch. Wieso funktioniert das? Wieso haben wir diesen Rechtsruck? Und Antifeminismus ist zentral und Männlichkeitswahn ist zentral. Wenn wir uns diese sogenannten Manifeste all der Rechtsterroristen seit Utøya angucken, sei das jetzt in Halle, sei das in Christchurch, sei das letzten Monat in New York, ja, dann sind es immer die gleichen Argumentationen. Der Mann muss wieder ein richtiger Mann werden, die Männlichkeit wird abgeschafft, wir werden verweiblicht, es gibt Translobbys, Homolobbys und so weiter. Das ist so zentral, aber wir ignorieren das, wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, weil uns das vielleicht nicht auffällt, weil es schon so verbreitet ist, weil wir das halt auch in großen Tageszeitungen lesen können. Also klar, wenn ich wissen möchte, was macht diesen Hass attraktiv, was reißt normale Menschen hinein in Vorstellungen, die für mich unvorstellbar sind. Klar, okay, dann möchte ich dieser Idee hinterher recherchieren.
Wie ein Undercover-Agent nähert sich Tobias Ginsburg Menschen, die radikale Ansichten vertreten. Häufig war er dabei in der rechten Szene unterwegs, haben wir schon gehört. Sind Sie ein talentierter Spion?
Nee, weil ich lasse meine Zielobjekte immer ganz unbescholten nach Hause zurückkehren. Ich weiß nicht, Undercover-Agent. Ich mache das einfacher. Ich bin nur ein Echo, ich bin ein Schatten. Mhm. Ich passe mich an. Ich höre zu. Und vielleicht, es geht mir auch weniger darum, dass ich jetzt bestimmte Sachen herausfinde, dass ich jetzt jemanden so richtig zeige oder reinwürge. es geht mir ja wirklich um Verstehen. Ja, also wenn ich irgendwo hingehe, geht es mir ja auch wirklich darum, mit Empathie reinzugehen, zu verstehen, egal wie zuwider mir die Menschen sein können. Ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Klerikalfaschisten sind mit extrem viel Macht.
Wie kommen Sie in diese Gruppen rein, frage ich mich. Sie passen sich an, Sie spielen den Nazi?
Nee, ich spiele eben nicht. Das ist, was ich meine. Ich gehe irgendwo rein und ich möchte gucken, was wird von mir erwartet. Ja, ich bin ein Ja-Sager, ich bin Kopfnicker. Wenn ich irgendwo reingehe und ich denke mir so, da sind jetzt böse Nazis oder da sind jetzt fiese Politiker, die sind alle korrupt oder sowas und ich spiele das, dann habe ich ja in meinem Kopf schon alles mir zurechtgebogen. Nee, ich will mich überraschen lassen. Ich will verstehen, wie diese Menschen funktionieren, was sie glauben, wo auch die Widersprüche sind.
Erzählen Sie denen, dass Sie darüber ein Buch schreiben wollen?
Nein, nein, um Gottes Willen. Gottes Willen, ich gehe dort rein, ich überlege mir, warum sollten die jetzt Interesse an mir haben? Ist da ein Interesse an Geld, an Reichweite, dass ich dann sage, keine Ahnung, ich bin Medienschaffender oder Werbefachmann, ich kann euch da helfen. Oder als ich in Polen bei einer extrem einflussreichen Gruppierung war, die dort diese ganzen antidemokratischen Gesetze und die Gesetze gegen die LGBT-Community und so etwas vorbereiten, habe ich halt gesagt, ich sei ein Männerrechtler der AfD mit sehr viel Einfluss, sehr viel Geld und schwupps, nach ein paar Faxen und Briefen wurde ich eingeladen in ein historisches Hochhaus und durfte dort mit an einem internationalen Netzwerk arbeiten, nicht? Also was wollen die Leute? Aber wer ich bin, nee, da spiele ich keine Rolle oder so etwas, sondern da höre ich genau zu und gebe das zurück, was ich höre, wie ein Echo, paraphrasiert, immer ein Ja und ein Zurückgeben.
Sie haben Dramaturgie studiert, auch im Theaterbereich gearbeitet und ich frage mich das weiterhin. Das überzeugt mich noch nicht, was Sie eben gesagt haben. Das ist doch eine Performance, die Sie da abgeben. Also Sie haben sich eine Glatze scheren lassen, Sie haben sich äußerlich angepasst, Sie haben bestimmte Klamotten getragen. Das haben Sie sich ja alles überlegt, Ihren Auftritt. In, je nachdem.
Ja, nicht nur das, ich habe mir einen Schnauzbart wachsen lassen und ihn dann auch noch dunkel gefärbt und eine extra hässliche Brille von Oakley. Aber im Ernst, dabei geht es ja darum, kann mich jemand erkennen? Ich mache das jetzt schon seit einer Weile. Auch für die Theaterstücke, die ich früher geschrieben habe, nicht? Habe ich mich dann halt, das ist halt so eine morbide Neugierde, die einen reintreibt. Aber da geht es darum, dass ich mich gut fühle, dass ich einen Unterschied habe zwischen mir und diesen schrecklichen Männern, die ich da geben muss, mit denen ich mir dann den Körper teile. Und dass es vielleicht 2 Sekunden geht, bevor mich jemand erkennt, was zum Glück noch nie passiert ist. Aber mit Theater, mit Schauspiel hat es wenig zu tun, wenn überhaupt mit Impro-Comedy. Nicht? Mhm. Da gibt es so eine Regel, sag nie nein. Sag immer ja und. Das ist die eine Regel, die es bei Impro-Comedy gibt. Vielleicht ist es das.
Aber wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also Sie sind bei einem Saufgelage, da äußern Männer ihre Vergewaltigungsfantasien und Sie stimmen dem zu.
Ich stimme allem zu, egal wie ekelhaft, egal wie grauenhaft, egal wie furchtbar. Das ist aber ja auch das am wenigsten Interessante, dass das kommt, damit rechnet man ja auch, ja. Und mit Verlaub, man hört auch schreckliche Sachen in der normalen Gesellschaft, wenn man richtig zuhört. Aber das, was dann halt wirklich, wirklich wehtut, das ist das ja, sobald man Sachen hört, die nicht in das Narrativ passen, die nicht dem Klischee entsprechen, die Widersprüche, die menschlichen Tragödien, die Kleinheit, die Traurigkeit, die Boshaftigkeit einzelner Leute, sowas herauszufinden. Und dafür sage ich sehr lange ja, bis ich dann halt Geschichten höre, die tatsächlich etwas erklären über uns als Menschen.
Gab es Situationen, in denen Sie an Ihre Grenzen gekommen sind, also wo Sie sich gefragt haben, warum mache ich das hier alles?
Immer wieder, vor allem hinterher, wenn man nach Hause kommt, vor allem wenn man lange unterwegs war, wenn ich vielleicht 2, 3 Tage am Stück irgendwo war, ja, und plötzlich reflektiere ich, was habe ich da eigentlich alles gehört, was habe ich da selber gesagt, was habe ich mitbekommen, was ist das Potenzial hier? Also hinterher fällt einem das auf, was sind das eigentlich für Abgründe, in die man reingestarrt hat, ja, die einen dann auf einen Kaffee einladen. Aber tatsächlich, das Heftigste ist dann doch sowas wie das Mitleid, nicht? Oder jetzt bei der letzten Recherche, ich bin ja so eine Art ideologischer Katastrophentourist. Ja, ich gehe in diese Kloaken rein, ich treffe diese Menschen, ich versuche sie zu verstehen, aber dann kehre ich, egal wie gefährlich das war, zurück nach Hause und bin in Sicherheit.
Gab es denn auch Versuche, Sie zu outen? Also sind Leute misstrauisch geworden? Warum interessiert er sich jetzt hier eigentlich für uns?
So etwas kam 2-3 Mal vor. Der einzige Mensch, der jemals wirklich an mir gezweifelt hat, das war ein schwerst alkoholisierter Esoteriker, vielleicht sogar ein labiler Mensch, der mir überhaupt nicht glaubte. Das Schöne war, dass alle anderen so AfD-nahe Faschos, die waren so von mir angetan, die haben mich dann in Schutz genommen. Nee, der Tobias, das ist ein guter Typ. Als ich jung war, hatte ich auch Fragen. Ja? Aber mit sowas komme ich gut klar. Was heftig ist, ist, wenn man mit Menschen spricht, die danach nicht nach Hause gehen können. Wenn ich in Polen mit Aktivistinnen und Aktivisten spreche, denen zu Hause von Nazis aufgelauert werden, die von der Polizei nicht mehr beschützt werden, sondern vor denen Angst haben müssen. Die haben nicht das Privileg, wie ich schaue mir mal an, wie dunkel eine Gesellschaft werden kann. Die leben dort. Und so etwas, finde ich, ist sehr viel schwerer zu ertragen, als wenn ich sage, ich möchte jetzt das, was mir Angst einjagt, verstehen und mir damit auch die Angst nehmen.
Hat das funktioniert?
Das funktioniert immens gut. Ich weiß, das, was wir hier gerade besprechen und wo wir jetzt irgendwie so schnell irgendwie galoppieren durch diese verschiedenen Recherchen, die ich mache, das klingt super gruselig. Aber tatsächlich die Geschichten, mit denen ich dann so zurückkehre, das sind ja auch widersprüchliche, mal tief traurige, mal auch einfach komische Geschichten. Wenn wir die Menschen als Menschen kennenlernen, ja, wenn wir denen mit ein bisschen Empathie begegnen, wird nicht nur die Gefahr greifbar und wir können denen überhaupt etwas entgegensetzen, sondern bekommt das vielleicht auch eine Leichtigkeit? Mir geht es nicht darum, um über diese Menschen zu lachen, aber das, was die glauben, das, was dieser bösartige, rechtsextreme Dreck de facto darstellt, wenn wir ehrlich sind, das ist immens krude, widersprüchlich und manchmal auch einfach ein bisschen funny.
Das waren ja nicht nur flüchtige Begegnungen. Wie würden Sie diese Beziehungen denn beschreiben, die über einen längeren Zeitraum entstanden sind? Also Sie haben gesagt, Sie waren da zum Teil richtig beliebt in der Szene. Freundschaften sind das ja nicht, aber es sind eben auch nicht einfach nur Kontakte.
Ja, mein alter Ego ist immer beliebter, als ich es selber bin. Ja, ich streite sehr gerne, mein alter Ego streitet nicht, der sagt immer ja und dann hat er immer mehr Freunde als der tatsächliche Tobias Ginsburg. So ein bisschen sad. Nein, die Freundschaften...
Aber Sie mussten die ja irgendwann beenden.
Ja, natürlich beendet man die irgendwann. Es geht dabei, glaube ich, mir relativ nah, wenn ich anfange zu verstehen, wie die Menschen da reingeraten sind. Und gleichzeitig habe ich aber auch Leute getroffen, also vor allem irgendwelche Menschen, die andere radikalisieren, die auch wirklich einflussreich sind, die ich nicht verstehe, wo ich dann irgendwie nicht die traurige Backstory finde, was nicht entschuldbar ist. Und manchmal sind das gerade die Menschen, mit denen ich mich dann auch anfreunden will, glaube ich. Weil es ist für mich schwer, dann einfach zu sagen, ja, der ist einfach böse, der ist einfach fies. Da muss doch etwas sein. Was ist es, dass jemand so unglaublich unmenschlich handelt, so viele Menschen auf dem Gewissen hat, da reinzieht in diese Albtraumwelt?
Ich bin im Gespräch mit dem Autor und Dramaturgen Tobias Ginsburg. Er ist Mitte 30, lebt in Berlin. Aufgewachsen ist er in Hamburg als Jude in Deutschland im 90er Jahre. Was war das für eine Kindheit?
Das war eine ziemlich normale, ziemlich nette Kindheit.
Ziemlich nette Kindheit.
Ja.
Mhm. Was bedeutete jüdisch sein für Sie?
Der Deutschlandfunk mit den ganz einfachen Fragen. Und was bedeutet jüdisch sein? Jüdisch sein bedeutet viele Paradoxien. Ne? Teil einer Religion, Teil einer Ethnie, Teil eines von außen bestimmten Volkes, alles zugleich, nichts von dem. Das bedeutet, dass man mit ein paar Widersprüchen aufwächst und mit, gerade in Deutschland, ne, in den 90er Jahren, da gab es von uns 20.000, 30.000 Juden, also ein bisschen weniger als Zeugen Jehovas oder Kettensägen-Jongleure. Vielleicht so ein bisschen das Gefühl von einer Alienation. Die Frage ist, gehöre ich dazu? Wie gehöre ich dazu? Sind mir dann die Kids in der Gemeinde irgendwie näher und weshalb? Warum darf ich zu bestimmten Sachen nicht dazugehören?
Und fühlten Sie sich zugehörig?
Zu einem gewissen Grad eben immer mit diesem Schluck auf, immer mit diesem einen Moment, oh, da stimmt irgendetwas nicht. Oder irgendwann lernt man dann ja auch die antisemitischen Vorstellungen und Stereotype, die lernt man dann halt plötzlich von den Mitschülern. Ja? Was nicht bedeutet, dass die alles Antisemiten sind, aber diese Ideen sind halt irgendwie da. Mhm. Ich glaube, das ist eine Sache, die leider Gottes bis heute in Deutschland irgendwie stimmt. Als Jude wird man dann halt zwangsläufig Experte für Antisemitismus, wie man als schwarzer Mensch Experte für Rassismus werden muss, als Muslime oder Moslem Experte für Islamophobie? Man wird damit konfrontiert, sicher.
Wieso spielte das überhaupt eine Rolle, Ihr Jüdischsein als Schüler unter den MitschülerInnen?
Naja gut, als Jude in Deutschland ist das erstmal für einen selber eine große Rolle, nicht? Also man wächst einfach auf mit einer Geschichte, die nicht endet. Man wächst auf mit tätowierten Nummern und Zügen im Kopf. Und in der Schule, also gerade in den 90er Jahren, da war man ja auch was Besonderes. Da war man ja so ein bisschen ein Einhorn. Wie, du bist Jude? Das gibt es noch? Ich dachte, das hätten wir erledigt. Ne? Also klar, da gab es dann halt auch viele Fragen, nicht nur von den Schülern, sondern auch von vielen dummen Lehrern mit vielen dummen Fragen. Tragt ihr nicht alle diese lustigen Mützchen? Warum du nicht?
Das muss ganz schön wehgetan haben.
Ja, müsste, aber es ist dann halt auch irgendwie normal. Und es sind ja auch, ich will das ja jetzt nicht übertreiben, das sind so einzelne Momente und klar, die graben sich dir ein in den Hippocampus, sowas vergisse nicht. Ich glaube, für mich ist es halt deswegen wichtig, weil es dann eben klar ist, wenn ich darüber spreche, wo ist Antisemitismus zu finden, wo ist Hass zu finden, wo sind die Kontinuitäten einer dunklen Geschichte, die sind nicht woanders, sondern die sind bei uns allen. Ja, das ist bei uns allen noch ganz tief im Schädel drin.
Das heißt, die heutige Beschäftigung mit Menschen, die sich radikalisieren, hat was mit diesen ganz frühen Erfahrungen zu tun?
Ja klar, sicher, da habe ich einen Knacks, ganz bestimmt. Aber gleichzeitig, diesen Knacks, der verfolgt mich dann halt auch ein bisschen, keine Ahnung. Irgendwann war ich in den USA und dann war da gerade der Irakkrieg. Dann bin ich nach Israel gegangen, dann war da gerade eine Bodeninvasion in Gaza. Also sozusagen diese Vorstellung, es gäbe irgendwie ein Schwarz und Weiß, es gäbe irgendwie ein Anständig und Uneinständig. Man könnte das irgendwie differenzieren. Dass das nicht der Fall ist, das ist, glaube ich, etwas, was mich schon immer extrem bewegt hat, was mich immer auch ein bisschen verfolgt hat.
Anknüpfend an das, was wir vorhin über radikale Männlichkeit gesprochen haben, mit was für einem Männlichkeitsbild sind Sie aufgewachsen? Was für Männer haben Sie geprägt?
Uff, keine Ahnung. Oh, solche Männerfragen immer, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie besonders wäre. Das war kein Thema, das für mich großartig. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt der Übermacker wäre oder besonders hart oder so etwas. Gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie ein Gegenmodell wäre zu dem, was so hegemoniale, normale Männlichkeit ist. Auch ich bin da ein Macker mit einem Knacks. Auch ich habe dann Bücher gelesen und Filme geschaut, wo ich die Vorstellung hatte, ja, Härte ist gut, Resilienz ist gut, man muss kämpfen und ich brauche möglichst schnell möglichst viel Bartwuchs. Ich glaube, ziemlich 0815 in dieser Richtung.
Sie beschreiben in Ihren Büchern Begegnungen mit Typen, da wird mir tatsächlich Angst und Bange.
Und zu Recht.
Es geht mir das Mitleid ab, das Sie beschreiben. Wie gehen Sie damit um, mit Angst? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben keine, aber Sie werden ja, ich gehe davon aus, bedroht.
Andersrum.
Hassmails. Andersrum. Gehören bestimmt zum Alltag.
Sie denken falsch rum. Die Angst ist nicht, wenn ich da reingehe und dann bin ich bei gefährlichen Menschen. Die Angst ist davor. Die Angst ist doch permanent. Schauen wir uns doch an, was in den letzten 10 Jahren auf der ganzen Welt passiert ist. Schauen wir uns an die Ideologeme von Putin, der rumschreit, aber gleichzeitig Sachen sagt, die hier auch ein Großteil der Leute gut finden. Ja? Das macht einem doch Angst. Und es macht mir eine immense Angst, wenn die extreme Rechte und wenn Antidemokraten sich darstellen als große, mächtige Leute und ich kann dem nichts entgegensetzen. Deswegen, das, was ich mache, ist de facto eine Angstbekämpfung. Das Gruseligste ist es doch, wenn es in der Finsternis knackt. Also rein in die Finsternis, bisschen Licht reinbringen. Und schon treffe ich Leute, die ich verstehen kann. Ich treffe Menschen.
Wie ist das, wenn Sie Hassmails bekommen? Zeigen Sie die an?
Ja, könnte sein, dass sowas mal vorgekommen ist, aber grundsätzlich, nö. Ich verstecke mich nicht, ich lasse mich gerne beschimpfen, ich trinke Hass gerne zum Frühstück. Und ich antworte so unironisch und so freundlich und so ehrlich ich nur kann. Denn zum einen, mit Freundlichkeit können doch die wenigsten von uns umgehen. Das nimmt auch dem Hass sehr viel Wind aus den Segeln. Und zum anderen ist dann halt auch alleine schon so ein Gesprächsangebot sehr irritierend für diese Leute, nicht? Also ich meine, das ist ja ein Weltbild, das besteht daraus, alle anderen sind meine Feinde. Da draußen, das ist nur die Bevölkerung, wir sind das Volk. Da draußen, die wollen uns alle etwas Böses.
Gibt es Leute, die aufgrund ihrer Bücher reagiert haben, also die sich wiedererkannt haben, die vielleicht ausgestiegen sind aus der Szene?
Ich bekomme immer mal wieder von ausgestiegenen Zuschriften. Klar, natürlich, weil ich jemand bin, der diese Welt halt irgendwie kennt und dann sucht man da das Gespräch. Dass Leute jetzt wegen mir aussteigen, da habe ich die Hoffnung, was ein paar Leute angeht, aber sowas weiß ich nicht. Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich mich mit den Büchern jetzt an irgendwelche Extremisten wende, um die eines Besseren zu belehren. Ich glaube, das ist ohnehin eine gesellschaftliche Aufgabe, die so scheiße schwer ist, um Gottes Willen. Das, was wir machen können und was ich auch hoffe, mit meinen Büchern zu machen, das ist präventive Arbeit. Wir reden nicht über die Bösen, sondern wir reden über Ideen, die uns alle angehen. Und dafür müssen wir uns feien.
Den Fascho in sich finden.
Zu verstehen, warum man so etwas werden könnte. Zu verstehen, dass wir alle fehlbare Menschen sind, dass wir alle für Hass offen sind. Ja, nicht die anderen sind hasserfüllt. Wir als Menschen sehen uns nach Narrativen, die geschlossen sind, die Geborgenheit geben, die ein klares Feindbild aufbauen. Und das ist sehr gefährlich. Und das betrifft uns tatsächlich alle.
Studiert hat Tobias Ginsburg Dramaturgie, Literaturwissenschaft und Philosophie. Er hat Theaterstücke geschrieben, er hat Regie geführt. Wie sind Sie mit dem Theater überhaupt in Berührung gekommen?
Ich glaube, ich wollte einfach etwas Unvernünftiges studieren, ja, irgendwas mit Kunst machen von Theater, ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte tatsächlich, ich studiere das irgendwie mal, guck mir das an, das werde ich dann eh abbrechen. Und dann saß ich relativ spät mit 19 oder sowas, das erste Mal, damals was in Münchner Kammerspielen im Theater und musste feststellen, dass ich das total großartig finde.
Mit 19 ist ja spät.
Ja, davor, so mit der Schule wird man in die Physiker geschleppt oder so etwas, aber das war doch ziemlich langweilig und staubig und mies, nicht? Aber dass ich dann Theater tatsächlich so lieben würde und dann halt auch verstehe irgendwie, was dann so an einem Abend im abgedunkelten Raum mit hustendem Publikum machbar ist, das war schon krass, das war schon heftig. Hat mich dann halt auch sehr, glaube ich, geprägt für das, was ich jetzt mache.
Mhm. Mit dem Schreiben haben Sie ja wohl schon ganz früh angefangen. War das eine Möglichkeit, sich Dinge von der Seele zu schreiben?
Ja, klar. Und auch irgendwie so einem Traum hinterher zu schreiben und irgendwie etwas zu verstehen. Ich glaube, das, was halt an der Kunst, ja, sowohl am Theater als auch dann, als ich dann angefangen habe zu lesen, auch das, da war ich ein Spätzünder. So mit 14, 15 habe ich angefangen, wirklich Bücher zu fressen und richtige Literatur zu lesen. Ja, tatsächlich, auch da war es eigentlich schon immer so die Möglichkeit, sehr, sehr dunkle Sachen, dunkle Gedanken, Abgründe auf eine schöne Art und Weise verständlich zu machen und darzustellen. Lustig über Schreckliches zu sprechen und zu arbeiten.
Mit Anfang 20 haben Sie Ihr erstes Theaterstück geschrieben.
Mit 19.
19, der Titel passt, ist so, wie Sie das gerade beschreiben, Schreckliches, lustig beschreiben, vergewaltigt heißt das Stück, eine romantische Komödie.
Ja. Oh, ja, gut. Klingt auch sehr nach dem Stücktitel eines 19-Jährigen, finde ich. Klar, also keine Ahnung, so ein paar eklige Geschichten aus dem Freundeskreis zusammen mit dem Wunsch, auch ein bisschen zu provozieren. Da kommen so ein paar Sachen zusammen. Aber ja, genau das, nicht? Also, wie kann ganz, ganz Schreckliches auch irritierend schön sein, irritierend lustig sein, irritierend traurig sein? Ja, ich glaube, das ist vielleicht der eine Unterschied für meine Arbeit. Das wäre, glaube ich, sehr anders gewesen, hätte ich Journalistik studiert, nicht? Also sozusagen dieser Wunsch, Menschliches zu begreifen und darzustellen und in einen Kontext zu stellen, der dann auch konsumerabel, verdaulich ist.
Und da waren Sie auch schon immer an harten Themen interessiert, also in den Theaterstücken. Sie haben sich mit einem NS-Schriftsteller befasst, mit der Geschichte des Giftgases, mit dem Tod, also alles düstere Themen. Waren die mit ähnlich langen Recherchen verbunden?
Ja, ja. Und auch mit ähnlich, damals im Theater auch wahnsinnig unökonomisch einfach. Ich hatte immer so diese Vorstellung, ich muss das jetzt alles selber erarbeiten. Und wenn ich über das Tod und das Sterben arbeite, dann muss ich erstmal eine Ausbildung zum Hospiz-Sterbebegleiter machen und mit Esoterikerinnen sprechen und Kryoniker-Leute, die Katzen einfrieren, um sie irgendwann wieder aufzutauen, zum Leben zurückzubringen. Nicht? Auch da schon so diese Idee, dass ich an Orte muss, an die man sonst nicht kommt, war da extrem treibend. Eben in dieser Hoffnung, das sind alles Themen gewesen, die mir Angst gemacht haben, die gruselig waren. Also Giftgas, da war gerade Syrien. Ja, und dann stellt sich raus, als klar, wir als Deutsche bauen Giftgasfabriken im Irak noch in den 2000ern, ja, solche Sachen. Wie kann ich so etwas Unerträgliches erzählen, dass es verständlich wird, dass es auch einen Humor hat, dass es halt rausgeht aus der Zeitung und aus dem unerträglichen Sachbuch, dass eine ästhetische Komponente bekommt und dass ich dann wieder lachen und atmen kann.
Die ästhetische Komponente, die ist ja eben auch in Ihren Büchern sehr wichtig. Das sind nicht Hardcore-Investigativ-Reportagen, sondern das hat ja auch einen literarischen Anspruch.
Ich hoffe ja, dass es beides ist. Also tatsächlich, keine Ahnung. Meine Hoffnung ist, dass sozusagen die harte investigative Reportage und die Analyse und die Meter an Sachbuch und Fachliteratur, die ich wälze, dass ich das einer Leserschaft geben kann, ohne ihnen das wie so ein Hammer auf den Kopf zu hauen. Ja? Dass ich das liest wie ein Roman, klingt zu albern, aber wie eine Geschichte, die den Menschen auch gerecht wird.
Ja, das fängt an mit dem schlichten Satz, wenn ich es richtig erinnere, der dicke Junge hasst Frauen.
Ja, ich mag den ersten Satz gerne.
Will man natürlich wissen, wer ist der dicke Junge?
Wollen Sie das jetzt wissen?
Nee, ich habe es ja gelesen, das können die Leute dann, wenn sich das interessiert, selber lesen. Ich würde gerne noch bleiben, kurz beim Theater. Warum haben Sie diesen Weg des Theatermachens, Theaterstücke zu schreiben, nicht weiterverfolgt?
Weiß ich nicht. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, weil eben diese Art, wie ich Theater mache, sehr aufwendig ist. Abgesehen davon, ich habe ja damit nicht abgeschlossen. Also jetzt am Firmament funkeln auch wieder neue Theaterprojekte irgendwie. Sind halt nur für die Art und Weise, wie ich mir Theater idealerweise vorstelle, ist es immer ein Zeitinvestment. Und dann war dann halt eben
das Jahr... Das ist bei den Büchern ja nicht anders.
Ja, aber bei einem Buch, Theater ist halt ephemer, vergänglich. Ne? Das wird aufgeführt und dann läuft das vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, dann verschwinden sie aus dem Spielplan. Wenn es in der freien Szene war, dann haben das 400 Menschen gesehen. So. Und genau als ich dann 2017 diese Recherche begonnen habe für, ich dachte, es geht um Reichsbürger, im Endeffekt ging es um rechte Verschwörungsideologie. Ich wusste ja nicht, wie riesig dieses Thema ist. Da dachte ich, das wird wie früher, ne? Da war ich ja auch, keine Ahnung, bei irgendwelchen Islamistenmärschen, ich weiß nicht was. Und dann hörte diese Recherche aber nicht auf. Da die Entscheidung, okay, ich mache ein Buch draus und ich kann auch einfach viel mehr Zeit investieren und ich kann einfach viel breiter gehen. Und ich muss jetzt nicht sagen, ich gehe auf ein Ziel, sondern ich lasse jetzt diese Recherche wirklich, ich lasse mich darin auflösen und recherchiere jedem Mensch, jeder Ahnung, jeder Gruppierung hinterher, wo es mich gerade auch hinzieht. Das war dann auch ein bisschen eine Befreiung, glaube ich.
Könnte aus den Büchern über Reichsbürger und Maskulisten auch Theaterprojekte werden?
Sicher, sehr gerne, aber nicht von mir. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich einmal so eine Recherche abgeschlossen habe und dann auch die ästhetische Form gefunden habe, ist das jetzt ein Stück, ist das ein Artikel für eine Zeitschrift, ist das ein Buch, dann ist das halt auch wirklich jetzt die Form für den Inhalt. Die Adaption selber zu machen, das würde ich nicht wollen, aber an all Theater draußen, macht ruhig. Ich nehme dann die Tantiemen.
Der Autor und Theatermacher Tobias Ginsburg hat schon gesagt, da flackern neue Themen auf. Was muss denn überhaupt ein Thema haben, damit Sie Lust bekommen, es zu ergründen?
Ich muss es wirklich genuin nicht verstehen. Es muss mich wirklich komplett irritieren. Es muss etwas, im Zweifelsfall sind es ja dann halt eben, was wir gerade gesagt haben, die Sachen, die mir Angst machen. Aber halt auch die Sachen, wo ich nicht irgendwie sage, ah, okay, jetzt weiß ich, was ich irgendwie der Leserschaft oder meinem Publikum sagen will. Sondern ich muss mich selber irgendwo reinbegeben, wo ich denke, wie um alles in der Welt passt das überhaupt zusammen?
Ist das dann noch zu toppen, was Sie da
leider, ja,
gemacht haben?
Ich glaube, leider ja. Also so schrecklich das alles ist, was auf der Welt passiert und so bedrohlich irgendwie so politische Tendenzen sind, die wir beobachten können, es erleichtert mir die Arbeit bei der Themenwahl. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das heißt, jetzt gerade bin ich halt, am Anfang ist es halt auch so, dass ich nicht jetzt einer Sache hinterher recherchiere, sondern ich werfe Sachen an die Wand, ich rufe Leute an, ich gehe irgendwo hin und dann sieht man irgendwie, wo bleibe ich eigentlich kleben und wo sind die Geschichten, die größer sind als die kleine investigative Reportage.
Was sind das für Themen, die Sie da gerade so ventilieren?
Das kann ich ja nicht sagen. Wir wollen ja die Leute nicht vorwarnen, dass der Ginsburg kommt.
Das finde ich jetzt aber sehr ausweichend.
Unbefriedigend, ja, ich weiß, schrecklich.
Okay, aber es wird wieder ein hartes Thema, ja?
Ich fürchte. Nicht, es ist ja auch, ich will mich ja auch nicht daran binden, alles, was ich mache, ist das harte Undercover. Ne? Also sozusagen, wie gesagt, die Form wird vom Thema bestimmt und wenn einen Sachen überraschen, dann halt auch, wie lustig, wie leicht, wie erträglich manchmal auch Sachen sind, von denen man es gar nicht annimmt.
Erstmal geht Tobias Ginsburg mit seinem aktuellen Buch auf Lesereise. So viel steht fest. Morgen am Freitag ist er in Kiel, im September dann an vielen weiteren Orten in Deutschland. Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. So heißt dieses Buch, erschienen im Rowohlt Verlag. Und Herr Ginsburg, ich danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.